Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Heute, da reden wir nicht über Medien, sondern wir konsumieren Medien.
Wir haben nämlich ein Dutzend MedienmacherInnen gefragt, was sie euch ganz persönlich über die Feiertage empfehlen möchten.
Welche Serien, welche Bücher, welcher Podcast, welche Medieninhalte sonst sind gerade angesagt?
Das sind unsere Medientipps für euch in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Nachdem die AfD-Fraktion im Bundestag in einer kleinen Anfrage von der Bundesregierung wissen will, ob Bild-Reporter Paul Ronsheimer ein Spion sei, weil dieser China-kritisch von den Protesten in Hongkong berichtete, schreibt Ronsheimer-Chef heute bei Facebook, Zitat, der infame Versuch der AfD-Reporter als vermeintliche Spione darzustellen, zeigt das gefährliche Gesicht einer freiheitsfeindlichen und damit pressefeindlichen Partei. Sie bringt Journalisten damit in Gefahr.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, klingt schon ganz schön nach Verschwörungstheorie und auch ziemlich absurd, was die AfD da für Ansichten von sich gibt. So absurd, dass sie wahrscheinlich selbst noch nicht mal daran glaubt. Und das ist eigentlich ja noch viel schlimmer, denn ich glaube, wir haben es hier mal wieder mit einer gezielten Agitation zu tun, die ausschließlich darauf abzielt, Vorurteile zu schüren und das Vertrauen in etablierte Medien weiter auszuhöhlen. Und deshalb finde ich es gut, dass das Auswärtige Amt sich hier auch geweigert hat, zu einzelnen Journalisten Stellung zu nehmen. Und ich finde gut, dass Florian Reichelt hier klare Kante zeigt. Ich stimme ihm ausnahmsweise mal zu 100% zu. So, und nun bitte für den Rest dieser ja doch irgendwie vorweihnachtlichen Ausgabe, da wünsche ich mir nur noch schöne Themen. Ich möchte mich nämlich in diesem Jahr nicht mehr aufregen müssen. Vielen Dank schon jetzt dafür.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das besinnliche Medienmagazin.
Ach ja, ich weiß nicht, wie es bei euch so gerade ist. Die letzten To-Do-Listen werden abgearbeitet. Die ruhigen Tage rücken näher und näher. Endlich Zeit zu entspannen. Und ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht. Da kann man endlich entspannen. Und da überlegt man sich, endlich vielleicht mal so ein Buch rausholen, Podcast hören, eine Serie gucken. Aber genau in dem Moment fällt einem dann nicht mal ein, Moment, was war denn das nochmal, was ich mir immer das ganze Jahr vorgenommen habe, irgendwie dann zu gucken, ja? Da hat man sich das irgendwie vorgenommen und in dem entsprechenden Moment fällt einem nicht ein, was man jetzt gucken wollte.
Ja, aber keine Sorge, ihr müsst euch nicht alles merken und ihr müsst euch vor allen Dingen auch gar nicht selber auf die Suche machen, denn wir haben ganz viele persönliche Empfehlungen, um euch ja den Weg durch den Mediendschungel rund um den Jahreswechsel eigentlich ganz entspannt zu bahnen. Und ja, die perfekte Ausrede, wenn ihr euch auch mal über die Feiertage vielleicht ein bisschen Auszeit von der Verwandtschaft besorgen müsst. Ne?
Ja, wir haben nämlich ganz viele Medienmacherinnen und Medienmacher nach ihren persönlichen Medientipps zum Jahreswechsel gefragt. Und ich fand das mal echt interessant, nicht mal mit ihnen über Medien zu sprechen, sondern ganz persönliche Empfehlungen von ihnen zu bekommen. Also quasi mal so ein bisschen das Thema zu wechseln.
Ja, und gerade beim Thema Empfehlungen ist ja das Thema Serien auch sehr wichtig. Und da haben wir uns professionelle Hilfe eingeladen. Zu Gast ist heute Abend Vanessa Schneider vom Serienpodcast Skip Intro. Hallo Vanessa.
Hallo.
Ja, wie ist das eigentlich mit jemandem, also der sich beruflich, also wie du, mit Serien beschäftigt? Ist da jetzt zum Jahresende deine Guckliste eigentlich eher leer, weil du ganz fleißig warst? Oder ist die eher noch voll, weil du dich so freust und jetzt endlich nochmal in Ruhe einige bestimmte Serien gucken kannst?
Also beides irgendwie, weil ich habe zwar ganz viele Neustarts mir angeguckt, was ich aber nicht gesehen habe, sind so zweite Staffeln, vierte Staffeln und so weiter. Also ich konnte irgendwie nicht so richtig alles nochmal weiterführen, was ich eigentlich gerne gemacht habe.
Was ist denn so auf deiner Guckliste ganz oben gerade?
Oh, ganz oben. Ich muss jetzt als allererstes die Apple TV-Serien zu Ende gucken. Da kommen jetzt die letzten zwei Folgen von The Morning Show.
Da kommen schon die letzten beiden Folgen?
Ja, morgen.
Ah.
Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Und ansonsten, was habe ich denn noch auf meiner Watchlist? Watchmen will ich unbedingt noch zu Ende gucken jetzt.
Du hast gerade die ganzen neuen Formate schon erwähnt. Wie war denn so das Serienjahr 2019?
Sehr krass und viel. Also ich würde sagen, es war ein wirklich sehr gutes Jahr auch. Ich habe sehr, sehr viele sehr gute Sachen gesehen. Ich habe ganz viel einfach zur Seite legen können, weil ich von vornherein gemerkt habe, es gibt noch was Besseres, womit ich meine Zeit verwenden kann. Aber es ist natürlich auch schwierig, da überhaupt auszuwählen und den Überblick zu behalten, weil ich mache das jetzt seit vier Jahren ungefähr und es wird jedes Jahr mehr. Und da überhaupt auf dem Schirm zu haben, was alles kommt, ist so irrsinnig schwierig geworden. Nicht nur für mich, ich meine, es glaube ich, ist für alle Leute, die auch gerade zuhören, es ist ja noch viel schwieriger.
Da wollen wir auch ein bisschen helfen heute Abend. Du hast ja auch ein paar Tipps mitgebracht. Den ersten hören wir gleich. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt erstmal die Runde der Medientipps von den Medienköpfen an, die uns eine Nachricht geschickt haben. Und die erste Nachricht, die kommt von Eva.
Hallo ihr Lieben, hier ist Eva Schulz von Deutschland 3000. Ich habe in den letzten Wochen einen Podcast weggebinged, der heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Das ist von zwei Kolleginnen, nämlich Bastian Berbner und Alexandra Rolkoff. Und der NDR hat diesen Podcast eingekauft und ich finde, er vermarktet ihn völlig unter. Ich bin immer ganz entsetzt, dass ihn so wenig Leute kennen. Es sind, ich glaube, inzwischen 7 Folgen, wo Bastian Berbner, der war auf 3 Kontinenten unterwegs und hat Geschichten ausgegraben, wirklich ein Reporter-Trüffelschwein von Menschen, die an ganz unterschiedlich polaren Enden verschiedener Spektren sich befinden, sich eigentlich hassen und dann doch zueinander gefunden haben. Und Bastian wollte rausfinden, wie man das vielleicht auf ganze Gesellschaften übertragen kann in so Zeiten, polarisierten Zeiten wie diesen. Und das Grundsetup ist, dass er also jetzt in jeder Folge eine dieser Geschichten seiner Kollegin Alex, die sehr skeptisch ist, ob das überhaupt irgendwie hinhauen kann, erzählt im Studio. Und zwischendurch hört man aber auch immer wieder diese Reportageerlebnisse und das alles ist richtig gut und hochwertig produziert. Und vor allem so sehr amerikanisch erzählt. Mich hat bis jetzt auch die Geschichten, wo ich gedacht habe, naja, okay, die fallen wahrscheinlich ein bisschen ab gegen die anderen Folgen, haben mich so derbe reingezogen. Ich habe wirklich noch keine Folge gehört, ohne zwischendurch Gänsehaut zu bekommen oder sogar mal eine Träne zu verdrücken. Und das schafft beileibe nicht jeder Podcast. Apropos, wenn ich schon dabei bin, darf ich vielleicht auch meinen eigenen empfehlen. Eine Folge, die mich dieses Jahr besonders berührt hat, war die Deutschland 3000 Folge, wo ich eine gute Stunde mit Justin Sonder verbracht habe. Das ist ein 93-jähriger Mann, der als Jugendlicher Auschwitz überlebt hat. Den hatte ich im Podcast und bekomme bis heute Rückmeldungen dazu, weil es immer noch Leute anhören. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn all diejenigen, die das noch nicht gehört haben, es vielleicht über die Feiertage nachholen, weil diese Geschichten müssen gehört werden. Und ich freue mich, wenn das bei Deutschland 3000 passiert. Liebe Grüße an euch und schöne Feiertage.
Wow, man hat so ein bisschen den Eindruck, die Eva, die steht so auf ihren Tipp, sie muss auf jeden Fall alles unterbringen und vermeiden, dass wir was rausschneiden. Deswegen hat sie relativ schnell geredet und wir machen auch schnell weiter mit dem nächsten Tipp und der kommt, ich sag mal, aus Berlin.
Hallo, hier ist Johnny Häusler. Ich mache Spreeblick, habe die Republika mitgegründet und auch die TinCon. Und das war kulturell doch sehr, sehr bereicherndes Jahr, muss ich sagen, 2019. Fangen wir mit Büchern an. Muss sein, muss dabei sein, wurde zu Recht mit allen möglichen und wahrscheinlich auch unmöglichen Preisen ausgezeichnet. Herkunft von Sascha Stanisic, ein wahnsinnig intelligent geschriebenes Buch, ein wahnsinnig witzig geschriebenes Buch und man lernt trotzdem noch eine Menge dabei und am Ende gibt es sogar noch einen interaktiven Teil, ist auch sehr, sehr schön. Und natürlich auch Grime von Sibylle Berg, ein Punkrock-Song als Buch, der eigentlich ein Punkrock-Album, wenn man ehrlich ist, das einem voll auf die Nase haut und gleichzeitig Dystopie als auch leider bittere Realität ist, einfach mit dem Lautstärkeregler auf 11. Serien gab es auch tolle, unter anderem Fleabag natürlich. Ich sage mal natürlich dazu, weil ich den Eindruck habe, so in meiner Twitter-Blase mögen das sowieso alle Leute und kennen es auch schon, aber ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Also Fleabag, großartige Serie, sehr anrührend, sehr toll umgesetzt auch. Dann 2 Comic-Verfilmungen habe ich noch, nämlich End of the Fucking World. 2. Staffel noch besser als die erste, wirklich ein kleines Meisterwerk. Und was ich auch toll fand, war Umbrella Academy. Sicher, sagen wir mal, kommerzieller, aber ich fand es trotzdem ganz toll umgesetzt. Tolle Comic-Verfilmung. Kommen wir zur Musik. The Hold Steady, für mich eins der Alben des Jahres. Thrashing Through the Passion, nach 2 eher schwachen Alben der Band. Jetzt mal wieder so ein richtiger Kracher. Der Keyboarder ist wieder dabei, deswegen klappt das auch mit dem Songschreiben. Ganz großartige Platte, vielleicht die meistgehörte Platte von mir in diesem Jahr. Gemeinsam mit dem nach 40 Jahren neuen Album der Specials, Encore, großartiges Album. Und ich habe mich so gefreut, dass die Band mit so einem tollen Album zurückkommt. Freue mich, Terry Hall auf der Bühne zu sehen. Auch wahnsinnig gute Konzerte. Die Band ist mega erfolgreich, hat zum ersten Mal jetzt eine Nummer 1 in England gehabt. Und ach, einfach, da geht mein Herz auf. Gab aber natürlich viele andere tolle Sachen. Kim Gordon mit No Home Record, Lana Del Rey, neues Album. Und auch deutschsprachiges muss man unbedingt erwähnen, zum Beispiel das Album von Kummer, sehr, sehr gut geworden. Und dann gibt es noch die Honorable Mention am Ende, nämlich die Screenshots, die man immer wieder erwähnen muss und froh sein soll, dass es die überhaupt gibt.
Ja, von Berlin jetzt in Richtung Süddeutschland, Johannes Klingebiel von der Süddeutschen Zeitung jetzt.
Hi Fine, ich habe einen Tipp für dich und zwar einen Podcast, der mal weniger Medien ist und zwar Fall of Civilizations. Das ist ein Geschichtspodcast, der sich eben, wie der Titel schon sagt, mit dem Fall von Zivilisationen auseinandersetzt. Und das Tolle an der Sache ist, der Kopf dahinter, Paul Cooper, schafft das auf eine wahnsinnig empathische Art und Weise, seine Geschichten auch zu erzählen. Also inklusive oft viel Musik oder Gedichte aus eben jenen Zivilisationen. Und das macht den Podcast zu einem sehr einzigartigen Erlebnis, meiner Meinung nach, und sehr, sehr gut erzählten Geschichten. Soweit mein Tipp.
Danke, Johannes. Da ist schon auf jeden Fall einiges dabei, was auf meine Liste kommt. Und ich habe ehrlich, muss wirklich sagen, ich stand so ein bisschen orientierungslos jetzt Anfang der Woche noch da, weil ich habe gemerkt, so, ich selbst wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt über die Feiertage mir alles angucken soll. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das verstehe ich. Ich habe eine Sache nachher noch mitgebracht, die ist aber gar nicht so ganz aktuell. Aber für mich ist sie total aktuell. Und ich habe dann festgestellt, das könnte auch für andere Menschen aktuell sein. Vielleicht reden wir später drüber. Es ist was ganz Klassisches, nämlich in gedruckter Form. Aber lass uns doch erstmal beim Serienthema bleiben. Wir haben ja Vanessa bei uns. Du hast ja auch ein paar Tipps mitgebracht und lass uns doch mit dem anfangen, der so die schwerste Kost ist, hast du uns vorhin schon verraten. Dann haben wir das schon mal hinter uns und können uns dann nur noch den leichten Dingen des Lebens zuwenden danach.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also, die schwere Kost ist, fällt so in die Kategorie unglaublich, aber leider wahr. Das ist nämlich die Serie Unbelievable von Netflix, eine True-Crime-Serie, die basiert auf einem wirklich erschütternden Artikel von ProPublica, der auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden ist. Und es geht um eine junge Frau, die vor ungefähr 10 Jahren in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt wurde. In der Serie wird sie Mary Adler genannt. Sie hat die Tat dann auch angezeigt, hatte aber Gedächtnislücken. Also es gab auch keine forensischen Spuren. Und weil sie sich in ihren eigenen Aussagen immer wieder verheddert hat, haben ihr die Polizisten auch nicht mehr geglaubt irgendwann. Sie wurde dann schließlich sogar wegen Falschanzeige angeklagt und musste dann selber damit umgehen, was ihr passiert ist. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte, aber das ist nur der Anfang. Denn, wie sich in einem zweiten Handlungsstrang in der Serie dann herausstellt, ist sie nur eine von vielen Opfern und sie ist das erste gewesen. Wir folgen dann nämlich ein paar Jahre nach diesem Fall von Mary Adler 2 Ermittlerinnen, die feststellen, dass sie den gleichen Täter, nämlich eben auch den Täter von Maries Fall, suchen.
Das hört sich wirklich nach schweren Kost an.
Absolut.
Warum sagst du jetzt, ey, das sollte man sich auch mal in Ruhe anschauen? Warum empfiehlst du uns die Serie?
Weil das einfach die beste True-Crime-Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Die ist wirklich so richtig stimmig erzählt, von vorne bis hinten. Sehr nuanciert auch. Also das ist auch nicht, das wird auch nicht ausgeschlachtet oder skandalisiert. Man sieht auch nichts von den Taten. Also dieses Leid wird auch nicht so in den Fokus gestellt, sondern eher das, was hinter den Kulissen passiert, was passiert mit den Opfern und so weiter.
Du guckst ja ganz viel Serien, logischerweise. Würdest du sagen, dass man solche Serien tatsächlich genau gut in solchen Zeiten auch schauen kann, wo alles vielleicht ein ganz bisschen langsamer ist, wo man einfach auch diese Nuancen, die du gerade angesprochen hast, eben auch wahrnimmt? Sonst übersieht man die möglicherweise.
Ja, tatsächlich habe ich mir genau aus dem Grund habe ich die mitgebracht, weil ich finde, das ist was für so ganz ruhige Abende und wenn man mehrere Abende Zeit hat. Weil man möchte schon direkt wissen, wie es weitergeht, aber man sollte sich dafür die Zeit auch nehmen, weil es einen wirklich unglaublich beschäftigt.
Wenn wir auch mal in die Podcast-Welt schauen, da ist ja True Crime auch gerade so ein großer Trend.
Ja.
Reizt dich das auch? Fasziniert dich das? Und funktioniert das auch genauso in einer Serie?
Die Podcasts höre ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der letzte True Crime Podcast, den ich gehört habe, das war wirklich Serial. Aber ich gucke die Serien ganz gerne, weil ich einfach wissen will, wie das erzählt wird. Ich habe aber auch ein großes Problem ganz oft damit, weil ich das Gefühl habe, dass da das Leid irgendwie von beteiligten Menschen, von den Opfern, aber auch von den Familienangehörigen oft so sehr instrumentalisiert wird, um irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, die uns dann auch noch unterhält, sodass man dann vergisst, dass da wirklich ein wahres Schicksal oder mehrere Schicksale einfach dranhängen. Und das macht diese Serie aber eben nicht und deshalb finde ich sie umso bemerkenswerter.
Was mit Medien? Das empfehlende Medienmagazin.
Machen wir weiter. Welche Podcast-Episoden lohnen sich? Welche Zeitschrift sollte man über die Feiertage mal durchblättern? Welche Streaming-Serie, die eignet sich zum Bingen so zwischen Jahren so richtig gut? Medienköpfe haben wir gefragt und die geben euch ganz viele Empfehlungen heute Abend. Und wir machen direkt weiter mit Pia Frey, der Gründerin von Opinory.
Also mein letztes Highlight, eins von sehr vielen Highlights von Sachen, die ich gesehen, gehört, gelesen habe in diesem Jahr, war das Interview von Matze Hilscher mit Sabine Rückert in Hotel Matze. sowieso guter Podcast, Interview-Podcast. Und dieses Interview fand ich fantastisch und hat mir lange warme Gefühle im Bauch gemacht, weil Sabine Rückert so fantastisch ist und weil Sabine Rückert so eine gewachsene, erwachsene, zurückgelehnte, aber überhaupt nicht unkritische Sicht auf die Dinge und ihr Umfeld vermittelt, in so einer totalen reifen Klarheit urteilt, dass ich mich da danach tagelang darauf gefreut habe, endlich alt zu werden und kein Young Chicken mehr zu sein, sondern eben so mit dieser Lady-Weitsicht irgendwann durch die Welt gehen zu können. Es gibt eine Stelle, da redet sie zum Beispiel über Instagram und irgendwie bei allen vielen diversen, umfangreichen Betrachtungen und Analysen über soziale Netzwerke bringt sie das so in so harten, klaren Urteilen auf den Punkt. Und das hat mir großen Spaß gemacht und würde ich empfehlen. Auch durchaus besinnlich.
Ja, danke Pia für deine Sprachnachricht. Da, Herr Peller, ich glaube, da musste ich auch spontan an dich denken.
Oh. Wenn du das sagst,
ja.
Widerspreche ich nicht.
Wir haben mal den nächsten Tipp. Der kommt jetzt von Holger Klein. Er ist Podcaster, unter anderem vom Podcast Wer redet ist nicht tot, kurz Vrindt. Und wir hören auch sonst bei Radio 1.
Eigentlich würde ich gerne den Barockzyklus von Neal Stephenson empfehlen. Sind 3 Bücher, 3000 Seiten, spielen in der Zeit der Aufklärung und am Ende ist man traurig, dass das Abenteuer schon vorbei ist. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, das sei ein Schelmenroman und ein Wissenschaftskrimi. Ist aber schon über 10 Jahre alt, könnte also eh schon jeder und jede kennen. Wer das also schon kennt oder es lieber kürzer hat wegen Handgepäck oder sowas, mag Sommer 1927 von Bill Bryson lesen. Da geht es um Baseball. Aber nur vordergründig, der benutzt Baseball-Schlagzeilen, um die Geschichte der Luftfahrt oder die Weltwirtschaftskrise zu erzählen, alles, was damals so los war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das dann halt so, wie Bill Bryson das immer macht, und darum kann man ja eigentlich eh jedes Buch von Bryson einfach blind kaufen, weil ist halt immer gut. Runterladen und mitnehmen zum Gucken würde ich The Orville, ist eine Science-Fiction-Serie rund ums Raumschiff Orville. Das ist im Grunde wie The Next Generation, bloß ohne Kindersicherung. Manchmal ein Tick zu albern, weil ist halt von Seth MacFarlane, der spielt auch mit. Aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, 1-2 Folgen dauert's, dann kommt einem Captain Picard ungefähr so alt vor, wie Patrick Stewart mittlerweile wirklich ist. Und wer es noch nicht gehört hat, blutiger Herbst. 4-teiliges Feature über den Mythos der schwarzen Frau, die in den 1970er Jahren im bayerischen Wald ihr Unwesen getrieben hat. Autor davon ist Johannes Nichelmann. Und nach dem könnt ihr auch mal googeln und einfach alles anhören, was er gemacht hat, weil was Johannes produziert, ist auch immer irgendwie gut. Für was mit Medien, Holger Klein. Holger Klein, für was mit Medien.
Ja, da hat aber einer richtig sauber geschnitten. Rutsch, Jungs.
Der Holger, Dankeschön.
Ah, da hat mir so ein bisschen ich hatte ja beim Bayerischen Wald zur Weihnachtszeit eigentlich immer andere Assoziationen bis gerade, muss ich sagen. Also deswegen ich möchte gerne etwas konstruktiver weitermachen. Wir haben hier auch noch einen Tipp von Maren Ohner, der Gründerin von Perspective Daily.
Ich würde auf jeden Fall den Podcast You Are Not So Smart von David McGraney, der sich immer ein oder mehrere Gäste in den Podcast holt, empfehlen. Und zwar ist es einfach, finde ich, einer der besten Podcasts zum Thema kritisches Denken oder Critical Thinking. Der Podcast ist wie der Titel auf Englisch, das heißt, der englischen Sprache sollte man schon mächtig sein, wenn man ihn genießen möchte. Was ich einfach so toll finde, ist, dass er immer konstruktiv, lösungsorientiert da dran geht, also sprich die eigene Voreingenommenheit erstmal gefeiert wird und dann halt die Frage gestellt wird oder eher seinen Interviewpartnern die Frage stellt, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um, und die entsprechenden Interviewpartner auch immer Menschen sind, Forscher, Wissenschaftler, so weiter und so fort, die sich wirklich ja eingehend mit dem Thema beschäftigt haben, selber dazu aktiv forschen und halt auch häufig praktische Projekte mit umsetzen. Es geht wirklich um die großen Themen wie Happiness, aber auch eben sowas wie Confirmation Bias, also warum wir alle eher Dinge glauben, die in unser Weltbild passen, wie wir Meinungen ändern können, wie wir mit Ignoranz umgehen und so weiter und so fort. Also You Are Not So Smart von David McGraney kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Und hier kommt der nächste Tipp, und zwar von Jens Schröder. Er ist so Mr. Zahlen und Trends bei media.de.
Als Star Wars-Fan empfehle ich natürlich über die Feiertage das Anschauen des neuen Star Wars-Films. Ich komme gerade aus dem Kino und habe ihn gerade gesehen und finde ihn als Fan einen großartigen Abschluss. Aber das wäre natürlich ein bisschen langweilig. Deswegen empfehle ich ein Buch, und zwar Star Wars The Ultimate Pop-Up Galaxy. Ist eigentlich gar kein richtiges Buch, sondern eher ein Kunstwerk. Und zwar zeigt es die wichtigsten Schauplätze der Star Wars-Saga als dreidimensionale Pop-Up-Modelle, also Pappmodelle, die aus dem Buch rauskommen, wenn man es aufklappt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr toll und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Ja, vielen Dank, Jens, für den Tipp. Und Herr Pähler und Vanessa Schneider vom Serienpodcast Gib Intro. Seid ihr eigentlich eher so die Trekkies oder die Star Wars-Leute?
Trek. Ich auch. Bin zwar auch nicht mehr so intensiv dabei, aber immer.
Ich finde, das ist auch für mich eher so das Konstruktive und nicht immer gut gegen böse und so.
Ja, ach, das ist alles viel zu Fantasy.
Und es ist natürlich mit Kindersicherung. Das fand ich sehr nett.
Herr Pähler, wie ist das eigentlich? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, bei Vanessa, das erste Tipp, das ist für dich ein bisschen, du bist ja eher so leicht beseitet, ein bisschen zu harte Kost.
Ja, also ich kann so harte Kost nicht gut gucken, gerade dann, wenn die true ist und noch mega spannend. Ja. Und ich würde sofort denken, das passiert mir auch. Und ich würde dann das Licht anmachen und kann schlecht schlafen. Das ist halt ein bisschen albern, aber so ist es eben.
Vanessa, hast du ein bisschen was jetzt vielleicht für Herrn Pähler besser passen würde?
Ja, vielleicht einfach im Anschluss gucken. Also so erst was Ernstes, Spannendes und dann was zum Lachen. Das
direkt
ist meine Strategie.
So zur Aufheiterung?
Ja, genau. Dann vergisst du es wieder und dann kannst du gut schlafen.
Da hast du sicherlich auch was.
Ja, da habe ich was.
Was könnte der Perl dann gucken?
Zum Beispiel Marvelous Miss Maisel von Amazon Prime. Die ist mit allen möglichen Preisen schon ausgezeichnet worden. Golden Globes, Emmy Awards, alles Mögliche. Gibt es jetzt gerade die dritte Staffel. Ab 7. Februar ist die dann auch in der deutschen Synchronfassung abrufbar. Aber es gibt sie jetzt auch schon auf Englisch mit Untertiteln und allem. Und es geht um die wunderbare Mrs. Maisel. Das ist eine junge Frau Mitte 20. Sie heißt eigentlich Miriam, wird Mitch genannt, ist eine Hausfrau und Mutter mit zwei Kindern. Und sie lebt in einem schicken Apartment in der Upper West Side von New York. Also es geht ihr wirklich auch recht gut. Scheint alles in Butter zu sein, bis ihr Mann sie dann für seine Sekretärin verlässt und dann ihr Bilderbuchleben in sich zusammenfällt. So, und jetzt kommt der gute Part, weil ihr Mann hatte nämlich ein Hobby, der wollte unbedingt Stand-Up-Comedian werden und hatte nicht so wahnsinnig viel Talent. Das heißt, Mitch hat ihm dann immer so ihre Ideen zugeschustert. Und als sie dann also verlassen wird, ist sie in diesem Stand-Up-Comedy-Club, geht auf die Bühne, reißt die Hütte komplett ab und merkt, okay, hey, vielleicht ist das was ich machen könnte. Jetzt haben wir nur ein Problem. Weil erstens ist ihr Privatleben sehr kompliziert, es darf niemand davon erfahren, dass sie das macht. Es ist nämlich das Jahr 1958.
Oh.
Also es ist wirklich sehr, sehr gutes Setting.
Man muss aber tatsächlich auch mit Staffel 1 anfangen, ne?
Ja.
Oder?
Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Das wollte man schon tun.
Ich habe das schon oft gedacht und dann irgendwie nie gemacht. Also Amazon bewirbt das ja eigentlich seit Staffel 1 auch in der Amazon Prime Mediathek sehr offensiv.
Ja, also mich hat es auch gar nicht angesprochen anfangs, weil auch die Bilder sind so pink und irgendwie war mir das
dann
so...
Ich dachte, das ist ein Mädchending.
Genau, weil auch eine
Erfinderin... Wobei das eigentlich dann was für mich ist, habe ich das gesagt.
Nee, das ist es eigentlich nicht. Also es ist zwar von der Erfinderin der Gilmore Girls, von Amy Sherman Palladino, aber die Serie ist so schön warmherzig und ganz witzig, hat auch mal so nachdenkliche, ernste Töne. Aber ich freue mich schon so drauf, das beim Weihnachtsbaumschmücken dann mit meinen Eltern und Geschwistern zu Hause zu gucken.
Ah, das ist doch schon mal sehr schön, was wir auf jeden Fall auch noch als Idee mitnehmen können.
Fein, beim Weihnachtsbaumschmücken.
Ja.
Das dauert bestimmt sehr lange dann.
Ja, ja, das dauert sehr lange.
Was mit Medien, das konsumierende Medienmagazin. Und das Jahr, das neigt sich langsam dem Ende. Die Tage werden zwar noch nicht wieder heller, aber irgendwie ruhiger. Und man... Hat so, wenn man es gut, wenn man
ein bisschen in die Floskelkiste gegriffen,
ja, aber
oder,
komm,
Herr Pähler?
Ist doch so, findest du nicht? Und es ist, um das auch noch unterzubringen, fast hochsommerlich warm.
Aber es passt zu dem, was wir heute auf jeden Fall mit euch vorhaben. Wir haben nämlich mal mit Medienmachern und Medienmacherinnen nicht nur über Medien geredet, sondern auch sie nach ihren persönlichen Konsumempfehlungen gefragt für die Feiertage. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in den nächsten Schwung an Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, wie zum Beispiel von Sandra Müller. Sie ist freie Radiojournalistin. Bei Twitter findet ihr sie unter dem Account @radio machen. Und sie hat auch einen Tipp, den wir schon gerade noch mal gehört hat, aber sie bringt da noch mal einen ganz anderen Blick mit drauf.
Mich hat regelrecht umgehauen, mitgerissen, geflasht die Podcast-Reihe 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Das ist eine siebenteilige Reihe über, Titel sagt's ja, Geschichten, die dem Hass unserer Zeit was entgegensetzen. Der Host, der Macher Bastian Berbner, hat nämlich als Journalist über mehrere Jahre Geschichten gesammelt von Menschen, die ihren Hass überwunden haben. Bastian erzählt zum Beispiel von einem Ehepaar in Hamburg, das große Vorbehalte gegen Flüchtlinge hat. Dann aber lernen sie eine serbische Familie kennen in ihrer Nachbarschaft, müssen sie kennenlernen. Das Ehepaar adoptiert die Familie quasi fast und am Ende reisen sie eher sogar nach, als sie abgeschoben wird. Bastian erzählt auch von dem irischen Rentner, der Schwule hasst, dann aber einen kennenlernen muss, weil er in eine politische Versammlung berufen wird, bei der er mit Wildfremden und auch eben diesem schwulen Mann zusammensitzen muss. Und als ich die Folge gehört habe, habe ich Rotz und Wasser geheult beim Hören, wirklich. Also buchstäblich in der Küche mit Tränen im Suppentopf. Ich habe insgesamt bei noch keiner anderen Podcast-Reihe so viel geheult wie bei der, weil sie mich erschüttert hat, weil sie mich gerührt hat, aber auch, weil ich laut lachen musste. Bastian erzählt die Geschichten nämlich super gut, hintergründig und trotzdem leicht. Er erzählt sie im Podcast zuerst einer kritischen Kollegin, die seine Storys dann auch hinterfragt, oft auch witzig. Wirklich erstaunlich bei so einem ernsten Thema, wie das gelingt. Und das Ganze ist dann auch noch kombiniert mit Interviewaufnahmen, die Bastian gemacht hat, mit Sounds, mit Musik, mit Geräuschen, alles sehr schnell geschnitten, sehr raffiniert verwoben. Also ich finde es auch stilistisch echt umwerfend. 180 Grad Geschichten gegen den Hass, das ist eindeutig mein Lieblingspodcast 2019.
Und um nicht wieder einen Floskelvorwurf zu bekommen, sage ich jetzt nicht, dass Geschichten gegen den Hass ja auch irgendwie in diese friedvolle Zeit um Weihnachten passt. Sage ich jetzt nicht. Sondern sage quasi, dass wir direkt weitermachen mit Christoph Arment, dem Chefredakteur vom Zeitmagazin Leben.
Hallo Herr Fiene, hallo Herr Pähler. Frohes Fest. Ihr fragt, was ich empfehlen kann über die Feiertage. Also wer Spannung liebt, dem würde ich die zweite Staffel von Mindhunter empfehlen. Geht auch gleich los in der ersten Episode mit einem fantastischen alten Song von Roxy Music, der 40 Jahre alt ist und jetzt gerade neu entdeckt wird. Außerdem, wenn man schon auf Netflix ist und sich für Dokumentation interessiert und für Musik, wer die Dokumentation über Nina Simone noch nicht gesehen hat, sehr traurig auch, sehr emotional, sehr schön, fantastische Künstlerin mit all den Schwierigkeiten, mit denen sie aufgewachsen ist. Und wer etwas Gutes tun möchte vor den Feiertagen, dem empfehle ich, ein Buch zu kaufen von Christoph Niemann, The Paper, eine Liebeserklärung an das Gedruckte, an die Zeitung, an Magazine, an Bücher, die übrigens ganz ohne Worte auskommt. Und die Einnahmen aus diesem Buch spendet Christoph Niemann, der Künstler und Illustrator, komplett an die Reporter ohne Grenzen. Und mein Lieblingsbuch, eine Liebeserklärung an alle Mütter, hat Annie Ernaux geschrieben. Das ist die Autorin, die auch den Bestseller Die Jahre veröffentlicht hat. In der Bibliothek Suhrkamp ist ihr Buch erschienen, ihr neues Buch erschienen. Und das widmet sich ihrer Mutter und daraus lese ich mal kurz einen Absatz vor. Ich werde ihre Stimme nie mehr hören. Sie, ihre Worte, ihre Hände, ihre Gesten, ihr Gang und ihre Art zu lachen waren es, die Frau, die ich heute bin, mit dem Kind, das ich gewesen bin, verbunden haben. Ich habe die letzte Brücke zu der Welt, aus der ich stamme, verloren. Ein sehr berührendes Buch. Wer über die Feiertage sich berühren lassen will, Annie Ernaux, Bibliothek Suhrkamp. Ein frohes Fest.
Christoph Arment war das. Und jetzt kommen wir zu meinem Namensvetter. Der ist Moderator bei Heute Plus im ZDF.
Hallo Daniel und Herr Pähler, hier ist der Herr Bröckerhoff. Ich habe dieses Jahr zwei Sachen zu empfehlen, wenn man viel Zeit hat. Das eine ist die dänische postapokalyptische Serie The Rain. Die gibt's auf Netflix zu sehen. Zwei Staffeln mittlerweile, die dritte wird nächstes Jahr kommen. Es geht da um einen Virus, der in die Welt gesetzt wird, weil ein Wissenschaftler versucht, seinen Jungen zu retten. Und daraufhin geht der Virus steil und bringt halb Dänemark um. Und es geht um das Überleben dieses Jungen mit seiner Schwester in diesem postapokalyptischen Dänemark. Sehr spannend, sehr dicht erzählt und vor allem eine schöne Metapher dahinter, die am Ende der zweiten Staffel rauskommt. Außerdem habe ich sehr gerne gehört Andreas Eschbach, NSA. Das wird der ein oder andere vielleicht schon kennen. Letztes Jahr rausgekommen, das Buch, über ja, die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn die Nazis die Daten Sammlungen und die Datenverarbeitungsmöglichkeiten gehabt hätten, die wir heute haben. Andreas Eschbach übertreibt es ein bisschen mit dem Storytelling, weil er versucht, jede Möglichkeit reinzupacken. Aber es ist trotzdem ein wirklich packendes Werk geworden. Ich habe es mir auf Spotify angehört. Da kann man sich das vorlesen lassen. Aber es gibt natürlich auch das gute alte Papierbuch oder auch als E-Book.
Tja,
Das klingt auch spannend, aber lass uns doch nochmal einmal wirklich ganz in die Nähe schauen, hier in unseren eigenen Laden. Till Haase, die eine Hälfte von Hilscher oder Haase, dem Morgen hier bei Deutschlandfunk Nova, hat uns auch einen Tipp mit auf den Weg gegeben und uns im Grunde eigentlich sowas gesagt, all das, was die anderen uns gerade empfohlen haben, das empfiehlt er uns nicht.
Ja, genau. Da sagst du, ist nicht immer nur drin bleiben.
Liebe Leute, seit heute Morgen ist es offiziell bestätigt von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wer regelmäßig rausgeht ins Museum, ins Theater oder auf Konzerte, der lebt länger. Also, muckelt euch über die Feiertage nicht zu Hause ein, fasst keine unrealistischen Vorsätze für 2020, um euer Leben zu verlängern, sondern geht einfach mehr raus, zum Beispiel ins Kino. Die besten Filme 2019 waren Der Goldene Handschuh, If Beale Street Could Talk und Joker. Und der beste der besten war Parasite, ein Film aus Südkorea, der läuft noch in vielen deutschen Kinos. Eine arme Familie wanzt sich ein bei einer reichen Familie und am Ende haben alle, nicht mehr alle, Latten am Zaun. Eine Wahnsinnsgeschichte und dazu Wahnsinnsbilder. Der Film spielt zu großen Teilen im schönsten Haus, das ich jemals gesehen habe und ich habe viele Stunden bei Airbnb verbracht. Also, Weihnachten, was tun für ein langes Leben im Kino mit Parasite, viel Spaß. Schöne Feiertage, guten Rutsch.
Danke, Till.
Ja.
Schöner Tipp. Kino darf man auch nicht vergessen. Ich habe so ein bisschen, Vanessa, wenn du durch deine Serienbrille, wenn du das mal anschaust, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Kino kaum noch eine Rolle spielt, auch obwohl die ja gute Einnahmen hatten, aber jetzt alles schaut nur auf Serien derzeit, ne?
Ja, ich auch selber. Also ich war vielleicht dieses Jahr eine Handvoll Male im Kino. Die meisten Kinofilme gucke ich tatsächlich auf so Langstreckenflügen.
Ja, es ist so, da entscheidet man sich da auch lieber irgendwie so grundsätzlich das Thema Film. Das ist irgendwie so eine Serie. Entweder guckt man sie dann ganz durch, dann kann man sie nämlich länger als einen Film gucken, oder man hat nicht so viel Zeit und denkt so, ach ja, guck, ich kann mir eben eine halbe Folge gucken.
Mhm.
Ja. Was ist denn der nächste Tipp, den du hast?
Wir fliegen ins All. Davon habe ich immer schon geträumt. Ich wollte immer Astronautin werden und das kann ich jetzt endlich mit For All Mankind. Das ist eine neue Dramaserie von Apple TV. Es ist so eine alternativgeschichtliche Dramaserie, die Ende der 60er Jahre spielt. Und da ist es dann so, dass die Russen damals das Rennen ins Weltall gewinnen, um einige Wochen. Und nicht nur das, bevor die USA auch nur einen Fuß auf den Mond gesetzt haben, hat Russland auch noch eine Frau hinterhergeschickt.
Ach je.
Könnt ihr euch vorstellen, dass das bei dem damaligen US-Präsident Richard Nixon dann nicht so irrsinnig gut angekommen ist. Und dann werden eben alle Pläne für die weiteren Weltraumprogramme über Bord geworfen. Frauen müssen her. Von denen gibt es jetzt allerdings bei der NASA nicht so viele. Vor allem keine Pilotinnen. Ja, und dann wird eben ein Trainingsprogramm eingerichtet und an dieser Stelle wird die Serie dann richtig, richtig gut.
Und ich glaube, das ist auch so der Kern, da muss man so 3 Folgen Zeit geben, ne? bis man dann zur eigentlichen Geschichte kommt.
Ja,
so.
Ja, das ist leider so, aber die ersten 2 Folgen, die geben zumindest schon mal so eine Idee vom Setting her. Und
warum machen so viele Serienmacher das, dass man so einen sanften Start hat? Also das provoziert doch eigentlich, dass man wieder aussteigt.
Ja, frag mich das nicht. Ich frage mich das selber ganz häufig. Und vor allen Dingen bei der Serie hat mich das richtig geärgert, weil ich gerne von Anfang an eben dabei gewesen wäre und nicht erst 2 Folgen lang eher so ein konventionelles Drama über einen wütenden Astronauten sehe und dann erst kommt das richtig Coole, wo ich schon fast ausgeschaltet hätte.
Wie kommt denn bei euch überhaupt, das ist jetzt ja auch wie so ein Was-wäre-wenn-Szenario, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Mhm. Wir haben ja gerade im Tipp von Daniel Bröckerhoff dieses vom NSA-Buch Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach gehört. Es gibt ja The Man in the High Castle, auch von Amazon Prime, ja schon eine der, glaube ich, der ersten Serien, die sich über hätten, was wäre, wenn die Nazis gesiegt hätten. So dieses Spiel mit Geschichte, fasziniert euch das oder ist das dann irgendwie so absurd, wenn man weiß, naja, es ist ja so nicht passiert?
Also für mich, ich finde das theoretisch sehr, sehr spannend. Bei Man in the High Castle bin ich irgendwann ausgestiegen. Das wurde mir dann irgendwann zu langweilig oder zu wild. Also irgendwie war das nicht mehr meins. Bei For All Mankind, das finde ich alles sehr subtil mit eingebaut. Also ich kann mir immer nicht so ganz gut vorstellen, was wäre wirklich passiert, wenn jetzt Richard Nixon länger Präsident geblieben wäre, weil das in Vietnam alles gar nicht so schief gelaufen ist und so weiter. Es gab aber ja dieses Jahr wirklich sehr viele Serien, wo Geschichte oder ein geschichtlicher Hintergrund, der tatsächlich so passiert ist, so quasi der Hintergrund dieser Serie auch war. Bei Watchmen ist das der Fall und auch bei The Terror, das spielt so in den 40er Jahren, in Internierungslagern. Und da finde ich das immer sehr bereichernd für die Geschichte.
Dann können wir uns doch eigentlich schon darauf freuen, dass irgendwann die Serie kommt, was wäre, wenn Donald Trump nie Donald Trump, also als Präsident geworden wäre.
Es ist ja auch so, dass eigentlich mal Serien irgendwie so ein bisschen Zeitgeist und auch Sehnsucht des aktuellen Gesellschaft irgendwie widerspiegeln. Mhm. So was finde ich eigentlich ganz interessant. Wir sind heute ja mitten in unseren Serien und Podcast und auch Lesetipps. Und die könnt ihr natürlich auch nochmal, weil das ja natürlich auch so rasend schnell geht, nachlesen auf deutschlandfunknova.de und dann auf Medien. Eine Stunde was mit Medien, die aktuelle Ausgabe, wenn ihr die dort auswählt, da könnt ihr dann auch das alles nochmal nachlesen und nachklicken, was die einzelnen Personen empfohlen haben. Und da ist noch so ein bisschen Platz, und zwar für den letzten Tipp von Vanessa Schneider vom Serienpodcast Skip Intro vom BR. Vanessa, was ist denn da nochmal dein Tipp, den du jetzt noch für uns rausgesucht hast?
Der ganz schnelle Tipp, Undone von Amazon Prime, das ist die allerschönste Serie des ganzen Jahres, eine animierte, kennst du?
Nein, aber schön klingt gut.
Die ist wunderschön, also das kann man auch gar nicht anders beschreiben, als ihr müsst das unbedingt anschauen, weil sonst versteht ihr auch gar nicht, wovon ich rede. Es geht nämlich um eine junge Frau, die einen Autounfall hat und dann aus dem Koma erwacht und auf einmal gerät wirklich ihre Realität buchstäblich aus den Fugen, weil sie glaubt, durch die Zeit reisen zu können. Und es taucht auch ihr Vater wieder auf, der schon seit 20 Jahren tot ist. Also man fragt sich dann, hat sie vielleicht einen Knacks oder ist da vielleicht wirklich was dran und sie kann tatsächlich durch die Zeit reisen? Und dieses Rätsel zu verfolgen über diese 20-minütigen Folgen mit diesen tollen Charakteren, das macht unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, die Serie sieht unfassbar geil aus.
Danke für den Tipp. Für den vierten Tipp, den packen wir auch noch auf die Liste. Und wo du schon das Stichwort Rätsel gesagt hast, Herr Peller, bist du bereit?
Aber sowas von.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Vanessa, du hast dich bereit erklärt, Schiedsrichterin zu sein bei unserem kleinen Medienquiz. Noch am Ende von unserer Episode. Hast du Stift und Zettel? Bist du bereit?
Habe ich.
Wunderbar. So, Herr Peller, möchtest du anfangen?
Ich fange an. Und zwar möchte ich von dir wissen, ich war so ein bisschen traurig und irgendwie auch verwundert. Es wird ja mal wieder ein Wechsel bei der Höhle der Löwen geben.
Ja.
Du musst dir halt vielleicht eine neue Frage überlegen, aber du hast den Vorteil vielleicht, dass du jetzt hier einen Punkt machen kannst. Ja. Frank Thelen geht, wer folgt ihm nach?
Es ist ein Sportler.
Sagen manche.
Ein ehemaliger Rennfahrer. Nico Rosberg wäre auch die Antwort gegeben, wenn du sie gegeben hättest, dann es einen Punkt gegeben hätte.
Ja.
Habe ich einen Punkt?
Ja, du hast einen Punkt.
Ah, so. Das freut mich. Ja. Sehr schön. Mhm. Okay, ich habe eine Frage. Und zwar, da gibt es jetzt einen Wechsel, das merkt man so irgendwie jetzt so zum Jahreswechsel. Mhm. Alle wechseln die Jobs und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die bleibt. Helene Fischer bleibt dem ZDF erhalten bis 2022. Sie ist ja mega bekannt, polarisiert irgendwie, aber am Ende finden sie doch alle toll. Und meine Frage an dich ist, ist ja egal welches Alter, wie alt ist Helene Fischer eigentlich? Das ist jetzt
Helene
nicht so einfach.
Fischer ist 34.
Respekt, Herr Pähler. Richtig Respekt, sie ist 35. Ich hätte immer gedacht, dass sie älter ist. Aber in diese Falle bist du jetzt nicht getappt.
Nein, bin ich nicht. Aber ich kriege trotzdem keinen Punkt. Ist das richtig?
Doch, ich gebe dir den Punkt, weil das ist eigentlich. Das ist doch. Sie sieht wie 34 aus.
Okay. Ja. Ich sehe, wenn wir keine Zeit zur Vorbereitung haben, googeln wir unsere Fragen immer bei den gleichen Portalen. Sag mir doch deswegen mal. Kannst du auch ablesen, aber ist egal. Wie viele Zuschauer hat denn eigentlich Helene Fischer im vergangenen Jahr mit ihrer Weihnachtsshow erreicht?
Das muss ich raten, das weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. 6,5 Millionen.
Das ist nicht schlecht. 6,56 Millionen Menschen war sozusagen.
Wirklich?
Also letztes Jahr war es eigentlich weniger, aber das war der Höchstwert. Ich würde sagen, den Punkt gebe ich.
Das freut mich. Und zwar, bei Turi habe ich einen Artikel von Süddeutsche gefunden und da habe ich etwas über Cooles gelesen, über einen Newsletter, den ich nicht kannte. Der heißt The Cram. Das ist ein täglicher Newsletter. Mittlerweile 1 Million Jugendliche in 80 Ländern lesen den. Und der wird von einer jungen Amerikanerin gemacht. Olivia Seltzer heißt sie. Und sie steht immer morgens um 5 auf, liest die Nachrichten, schreibt im Anschluss und mittlerweile, weil das durch diesen jugendlichen Blick ist, kommt das so gut an. Es gibt jetzt mittlerweile schon ein großes Team, was da mitschreibt. Wie alt ist Olivia Seltzer?
Boah, die ist bestimmt erst 15.
Ja, richtig.
Echt? Ich hab kurz noch nicht sagen, 14 dachte ich, nee, das wäre zu krass. Das wäre zu jung. Echt, habe ich recht gehabt. Wieso fragst du mich nur nach Altersfragen, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Dann frage ich dich auch nach jemanden, der relativ alt ist. Hier bei meinem befreundeten Sender, der mir immer hier Unterstupf gibt im Westdeutschen Rundfunk. Da wird es demnächst eine neue Show geben im Januar. Da ist Sabine Heinrich dabei und die hat einen jungen Mann an ihrer Seite, mit dem sie quasi diese Personality-Show, Nicht dein Ernst heißt die, moderieren wird. Wer ist das?
Also das ist ja so, dass meistens ja so Moderation ist immer nicht groß überrascht. Das sind immer Leute, die irgendwie aus der Klamottenkiste geholt werden.
Ja.
Boah, wie heißt denn so ein typisches WDR-Gesicht? Götz Alsmann hat, glaube ich, schon gerade irgendwas anderes am Start.
Ja, noch typischer eigentlich, noch länger her. Ich gebe den Tipp.
Von der Lippe?
Wer ist
der
von der Lippe?
Ja! Jürgen von der Lippe.
Jürgen von der Lippe. Das hast du doch gelesen irgendwo. Ja, das ist doch Sinn und Zweck, stimmt.
Okay, cool.
Krieg ich noch eine Frage? Nein.
Ja, Jan Böhmermann
zieht
wegen seines Schmähkritikverbots.
Ja, Bundesverfassungsgericht. Das ist die Antwort.
Bam. Okay, Punkt.
Wie steht's? Ich habe gewonnen.
Ihr habt absolut gleiche Punkte.
Ach, das ist so
ihr
harmonisch.
Ihr habt gegenseitig alle Fragen beantwortet.
Ach. Das ist uns ehrlich gesagt in diesem Jahr noch nie passiert.
Absolut. Danke, Vanessa, dass du uns dabei geholfen hast.
Wahnsinn.
Du warst dabei. Und die zweite Staffel gibt es dann vielleicht im kommenden Jahr.
Ja.
Auf jeden Fall, in zwei Wochen hören wir uns wieder zum Medienrückblick, Ausblick mit Hajo Schumacher. Dann Donnerstag, 2. Januar. Dann sollte der Kater auch wieder weg sein. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit. Und danke für den Besuch, Vanessa.
Es war mir eine Freude.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.